Die Angriffe der USA und Israels auf den Iran sind völkerrechtswidrig. So lautet die Einschätzung der allermeisten Völkerrechtsexperten. Das betont auch Anne Peters, Direktorin des Max-Planck-Instituts für Völkerrecht in Heidelberg und Mitglied im Völkerrechtswissenschaftlichen Beirat der Bundesregierung. Das völkerrechtliche Gewaltverbot verbietet grundsätzlich den Einsatz militärischer Gewalt zwischen Staaten. Es sei denn, der UN-Sicherheitsrat gestattet den Einsatz oder ein Staat verteidigt sich selbst.
Aber die UN-Charta und auch das ungeschriebene Völkerrecht erlauben Selbstverteidigung nur im Fall eines bewaffneten Angriffs. Und der bewaffnete Angriff muss entweder schon angefangen haben oder er muss unmittelbar bevorstehen. Und es muss auch sichtbar sein, dass er unmittelbar bevorsteht. Und das ist hier nicht der Fall gewesen. Und deswegen ist das so ein Präventivschlag, der jedenfalls nach dem geltenden Völkerrecht, so wie sich es jetzt darstellt, nicht gerechtfertigt ist.
Aber muss es nicht möglich sein, despotische Staaten wie den Iran, dessen Regime schwerste Menschenrechtsverletzungen begeht, an solchen Verbrechen zu hindern, indem man ein Regime militärisch besiegt? Könnte man nicht sagen, der Iran hat gerade erst Massaker an vielen tausend Oppositionellen begangen? Ist das nicht der Grund für eine humanitäre Intervention?
Ja, die humanitäre Intervention wurde zum Beispiel auch angeführt im Fall der NATO-Intervention im Kosovo 1999 und viel früher auch, Ende des 19. Jahrhunderts, wurde immer davon geredet, wenn europäische Staaten zum Beispiel zum Schutz von Christen, gerade auch im Nahen Osten, einschreiten wollten. Also das ist eine Rechtsidee, die einfach sehr, sehr missbrauchsanfällig ist. Und deswegen ist das insbesondere nach dieser Kosovo-Intervention, die sehr zwiespältig beurteilt wird jetzt im Nachhinein, hat sich die Rechtslage dahingehend entwickelt, dass man sagt, nein, das darf jedenfalls nicht einseitig gemacht werden, sondern eigentlich auch nur unter dem Schirm der Vereinten Nationen mit einer Sicherheitsratsautorisierung.
Sagt Völkerrechtsexpertin Anne Peters. Sie ergänzt:
Es gibt noch eine andere Vokabel in dem Zusammenhang, nämlich die Schutzverantwortung. Und das ist eigentlich eine bisschen andere Sichtweise, dass gesagt wird, man muss, um Menschenleben zu retten, wenn also wirklich schwerste Verbrechen drohen, Völkermord, Massaker, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, dass dann unter Umständen sogar die internationale Gemeinschaft zum Einschreiten verpflichtet ist.
Diese Idee sei nach dem Völkermord in Ruanda 1994 entstanden, als 800.000 Tutsi ermordet wurden und die internationale Gemeinschaft nicht eingeschritten ist. Die Rechtfertigung eines militärischen Einsatzes, um so etwas zu verhindern, könne man sich vorstellen, so Anne Peters. Aber das müsse völkerrechtlich im Rahmen der Vereinten Nationen geschehen.
Aber hier haben die USA oder Israel das auch noch nicht mal angeführt, als die iranische Regierung die Proteste blutig niedergeschlagen hat und vielleicht sogar zigtausende von Menschen getötet hat und inhaftiert hat. Da hat dann Trump zwar gesagt, ja, Hilfe ist unterwegs, aber jetzt, als es dann jetzt losging, ist überhaupt nicht mehr die Rede davon.
Im Fall des Iran wäre es völkerrechtlich jetzt am besten gewesen, wenn der UN-Sicherheitsrat in Aktion getreten wäre, meint Peters.
Das Design der Charta der Vereinten Nationen ist, dass der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen eine militärische Aktion autorisieren darf. Und er darf das übrigens auch schon, bevor ein bewaffneter Angriff stattfindet. Also hier wäre eigentlich das Idealszenario, so wie es auf dem Papier vorgedacht ist, dass schon im Fall von Anhäufung von Massenvernichtungswaffen, auch wenn das noch kein direkt unmittelbar bevorstehender Angriff ist, dass der Sicherheitsrat darin eine Friedensbedrohung sehen kann.
Der Sicherheitsrat ist jedoch blockiert, weil die Vetomächte USA, Russland und China nie gemeinsam für eine militärische Intervention im Iran stimmen würden. Russland und China sind nämlich Partner des Iran. Ein völkerrechtswidriger Angriff der USA und Israels und nichts geschieht? Was wird dann aus dem Gewaltverbot?
Da hat es immer schon Probleme gegeben, also insbesondere die USA in den 80er Jahren haben immer wieder Interventionen und Militäraktionen in Lateinamerika, Mittelamerika gemacht, sodass immer wieder schon das Gewaltverbot totgesagt wurde zwischendurch. Aber die anderen Staaten haben dann doch immer noch wieder sich darauf berufen. Es hat dann teilweise juristische Nachspiele gegeben. Zum Beispiel, finde ich jetzt ganz wichtig für die heutige Situation, der Irakkrieg 2003. Der war auch völkerrechtswidrig, weil es keine Ermächtigung der Vereinten Nationen gab. Und das Vereinigte Königreich hat ja da sehr stark unterstützt, die USA. Aber das hat ein sehr großes Nachspiel, auch juristisches Nachspiel in England gegeben. Die Rechtsberaterin der Regierung ist damals zurückgetreten. Es gab Strafanklagen gegen Tony Blair. Es gab sogar Klagen von Soldaten, die da in dem Krieg waren. Es gab da eine große Untersuchungskommission. Also diese Völkerrechtswidrigkeit, also zwar hat England mit den USA da das Völkerrecht gebrochen, aber das hat jetzt dazu geführt, dass England jetzt sich ein bisschen zurückhält und das war auf jeden Fall nicht irrelevant.
Das Hauptproblem in der Krise des Völkerrechts liege jedoch tiefer, erklärt Völkerrechtsexpertin Anne Peters. Vor allem im globalen Süden werde das Völkerrecht generell als ein Projekt des Westens wahrgenommen.
Das ist jetzt das große Thema, dass die Staaten des globalen Südens sich über den Tisch gezogen fühlen und sagen, dass das ganze Völkerrecht, so wie es historisch entstanden hat, letztlich den Staaten des Westens und des Nordens wesentlich mehr nützt als ihnen. Ne? Das ist zwar eine Übertreibung, weil viele Institute den Staaten, die aus der Kolonisierung hervorgegangen sind, auch nützt. Aber da ist auch was dran, denn der Knackpunkt ist, dass die Machtverhältnisse so ungleich verteilt sind, also wirtschaftliche und politische Macht, dass die schwachen Vertragspartner sehr oft über den Tisch gezogen werden können. Ja, sie können zwar formal zustimmen, aber sie müssen dann faktisch irgendwie auch zustimmen. Und das ärgert die natürlich sehr. Und da ist auch was dran. Nur die Ironie der Geschichte ist ja jetzt, dass jetzt berücksichtigt keiner die legitimen Anliegen des globalen Südens. Jetzt geht es einfach nur ganz knallhart um die Interessenabgrenzung der Großmächte. Also Thema globaler Süden ist aktuell doch überhaupt völlig vom Tisch.
Eine Chance für das Völkerrecht sieht Anne Peters nur, wenn das Völkerrecht global viel mehr an Akzeptanz gewinnt, sodass wirklich alle Menschen, egal ob arm oder reich, die Regeln als ihre eigenen anerkennen können. Sie fordert nicht weniger als eine Demokratisierung des Völkerrechts.
Ja, das ist natürlich eine Utopie, aber realistische Utopien im Gegensatz zu komplett naiven Utopien sind natürlich ganz, ganz wichtig. Das ist ja auch eine Aufgabe des Rechts letztlich, eben gegen die Verhältnisse zu wirken. Das ist ja gerade der Punkt. Also wenn alles prima wäre, dann bräuchte man ja gar keine normativen Vorgaben, ne? Also mit Demokratisierung meinte ich mehr so allgemein, dass das Völkerrecht einfach viel mehr Akzeptanz gewinnen muss in allen Regionen der Welt. Dass also wirklich alle Menschen oder viele Menschengruppen auch in ganz vielen verschiedenen materiellen Situationen auch die Regeln als ihre eigenen anerkennen können. Und das können sie natürlich nur dann, wenn sie auch sehen, dass sie selber davon Vorteile haben, dass sie sich befreien können von Unterdrückungsmechanismen, dass sie ein besseres Leben führen können und so weiter. Und da ist jetzt einfach eine zu große Distanz.
Insgesamt ist die Direktorin des Max-Planck-Instituts für Völkerrecht aber nicht nur pessimistisch, was die Zukunft des Völkerrechts angeht. Denn wenn man in die Geschichte schaut, eigentlich habe sich das Völkerrecht oft gerade in oder nach Krisen auch weiterentwickelt.
Ja, tatsächlich hat sich das Recht immer dann weiterentwickelt, wenn es richtig geknallt hat. Ne? Also bei richtigen Katastrophen nach dem Zweiten Weltkrieg und Holocaust bzw. Shoah würde ich auch als Zusammenbruch der Sowjetunion, des sozialistischen Blocks, also Fall der Berliner Mauer als Symbol auch noch nennen, als so ein Entwicklungsschub. Daraufhin wurden zum Beispiel viele neue Organisationen gegründet, Welthandelsorganisation 1994, Internationaler Strafgerichtshof 1998.
Mit dem Recht gegen den Krieg. Leider zeige sich auch im Völkerrecht, dass sich erst etwas ändere, wenn der Leidensdruck sehr groß sei, sagt Völkerrechtlerin Anne Peters.